Alex hatte das vorgeschlagen, dass es heute um das Thema Anbetung gehen könnte. Ich habe überlegt, worüber würde ich denn da reden? Und ich habe gedacht, ich möchte über die Richtung unserer Anbetung reden. Welche Richtung hat eigentlich unsere Anbetung und in welche Richtung bringt sie uns? Gibt es eigentlich eine Richtung? Oder ist das einfach nur so eine Routine, wo wir halt Sonntag für Sonntag kommen und das machen, wie sich das gehört? Wir haben so unsere Lieder, wir haben so unsere Riten, wie das geht, wie man sich zu bewegen hat, wie man singt, wie man spielt. Oder gibt es da eine Richtung, in die wir uns bewegen? Passiert da etwas? Bewegen wir uns vom Fleck? Na, eigentlich ist es klar bei dem Wort Anbetung, dass da eine Richtung drin steckt. Ja? Das ist ja nicht einfach nur Betung oder Beterei oder Beten, ja, sondern Anbetung. Das ist die Richtung auf Gott hin. Das sollte eigentlich klar sein. Aber die Frage ist ja, kommen wir denn wirklich auch vorwärts? Gehen wir verändert aus einem Gottesdienst raus, wenn wir Gott angebetet haben? Werden wir bewegt? Werden wir verändert? Ich habe in letzter Zeit sehr viel von Leuten gehört, die klagen über so einen Stillstand in der Anbetung. Die sagen, es geht irgendwie nicht vorwärts, es bewegt sich nicht so viel. Natürlich haben wir immer wieder neue Lieder, wir haben immer mal wieder neue Musikstücke, aber irgendwie denkt man dann auch nach einer Zeit, ist es alles schon mal da gewesen. Im Englischen gibt es diesen schönen Spruch, been there, done that, bought the T-Shirt. Also da waren wir schon mal, das haben wir auch schon gemacht und das T-Shirt haben wir uns auch gekauft. Und es gibt so dieses Wort von der Lobpreismüdigkeit, ja, dass man denkt, ach, naja, okay, jetzt also nochmal. Und da ist diese Frage, wohin bewegt sich das? Wo ist die Richtung, die Gottes Geist uns führt? Wohin möchte Gott uns bewegen? Und darüber möchte ich heute ein bisschen reden. Also ich werde mich gar nicht so sehr um die Musik, auf die Musik konzentrieren, sondern mehr um die Inhalte. Und das ist ja auch, was Paulus im Kolosserbrief sagt, singt und spielt Gott dankbar in euren Herzen und lobt den Herrn Jesus durch ihn. Also zur Orientierung habe ich gedacht, wenn man über Richtungen redet, wohin geht es eigentlich, ist es gut, wenn man einen Kompass hat. Und deswegen habe ich mal hier so einen Kompass oder eine Windrose mitgebracht. Ja? Das kennt ihr, da gibt es diese normalen Himmelsrichtungen normalerweise, also Norden, Süden, Westen, Osten und in der Mitte ist so eine schöne Rose, die in die vier Richtungen zeigt. Und Windrichtung ist ja eigentlich ein gutes Stichwort. Der Wind ist ja schon in der Bibel immer ein Bild für Gottes Geist oder sogar das gleiche Wort. Der Wind Gottes, der Geist Gottes, der uns bewegt in seine Richtung. Und ich habe ein paar Verse aus dem 8. Kapitel des Römerbriefes, wo es darum geht, wie Gottes Geist uns antreibt, so wie so ein Segelschiff. Ja, da braucht man ja auch immer so einen Kompass. Gottes Geist bewegt uns. Römer 8, Vers 26 bis 27. Desgleichen hilft auch der Geist unserer Schwachheit auf. Denn wir wissen nicht, was wir beten sollen, wie sich's gebührt. Sondern der Geist selbst vertritt uns mit unaussprechlichem Seufzen. Der aber die Herzen erforscht, der weiß, worauf der Sinn des Geistes gerichtet ist. Denn er vertritt die Heiligen so, wie es Gott gefällt. Das war jetzt Luther, Deutsch. Ich lese es nochmal. Desgleichen hilft auch der Geist unserer Schwachheit auf. Denn wir wissen nicht, was wir beten sollen, wie sich's gebührt. Da spricht schon beim guten Paulus so ein bisschen Ratlosigkeit raus. Der hat ja auch schon eine gute Zeit seines Lebens da und auch seines Lebens mit Jesus auf dem Buckel und sagt, obwohl er der erfahrene Apostel ist, manchmal weiß ich nicht so richtig, wie ich beten soll. Manchmal weiß ich nicht so richtig, wo es hingeht, was ich sagen soll. Was ich noch für neue Worte finden soll, worum ich Gott beten soll, wie ich Gott richtig anbeten soll. Da ist Schwachheit da und Ratlosigkeit. Aber der Geist selbst vertritt uns mit unaussprechlichem Seufzen. Und dann sagt er, der aber die Herzen erforscht, also Gott weiß, was in uns ist, der weiß auch, worauf der Sinn des Geistes gerichtet ist, wo die Ausrichtung des Geistes hingeht, wo der Geist, wo die Richtung ist, die der Geist führt. Und er vertritt die Heiligen so, wie es Gott gefällt. Was also ist der Sinn des Geistes? Wo ist die Richtung, die der Geist führt? Ich habe gedacht, zur Orientierung möchte ich über vier Windrichtungen reden. Vier Windrichtungen, die der Geist uns führt. Gleichzeitig vier Werte, die ich glaube, die für unsere Anbetung sehr wichtig sind, wenn wir fragen, wo führt das eigentlich hin? Und wovon werden wir angetrieben? Der erste Wert, die erste Windrichtung ist die Wahrheit. Die steht da oben bei Norden, ausgenordet an der Wahrheit. Das ist etwas, was der Heilige Geist tun will, wozu er uns bewegen will. Das sagt Jesus immer wieder, der Geist Gottes führt uns hin zur Wahrheit. Johannes 16, Vers 13, wenn aber jener, der Geist der Wahrheit, kommen wird, dann wird er euch in alle Wahrheit leiten. Oder Johannes 4, da hat es auch mit Anbetung zu tun. Jesus redet mit der Frau am Brunnen in Sichem und er sagt zu ihr, Gott ist Geist und die, die ihn anbeten, müssen ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten. Im Geist und in der Wahrheit. Der Geist führt in die Wahrheit. Johannes 15 sagt Jesus, wenn aber der Tröster, also der Heilige Geist, kommen wird, den ich euch sende, der Geist der Wahrheit, der vom Vater ausgeht, der wird Zeugnis geben von mir. Also der Geist kommt vom Vater und weist auf Jesus hin. Und das ist auch im Römerbrief, da komme ich jetzt wieder zurück, wo wir am Anfang waren, Römer 8, da sagt Paulus einige Verse vorher oder nachher, jedenfalls im Vers 16, der Geist selbst gibt Zeugnis unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Also da ist diese Vorstellung, Gottes Geist redet mit unserem Geist, bewegt unseren Geist und zeigt uns die Wahrheit, nämlich, dass wir Gottes Kinder sind. Anbetung hat also sehr viel mit Wahrheit zu tun. Im Geist und in der Wahrheit. Was ist das für eine Wahrheit? Das ist natürlich erstmal die Wahrheit über Gott. Dass wir sagen, wer eigentlich Gott ist. Dass wir sagen, wer die falschen Götter sind. Und sagen, hier ist der richtige Gott. Abwendung von den Götzen, Hinwendung zu Gott. Wir beschreiben Gott, wir sprechen Wahrheit über ihn aus. Wir sagen, er ist groß, er ist mächtig, er ist der Schöpfer. Wir haben eben solche Lieder gesungen, wo wir einfach mal von uns wegsehen und auf Gott hinweisen und sagen, so ist unser Gott, so groß ist der Herr. Er ist der Schöpfer, er ist der Vater, er hat uns gerettet, er hat uns befreit. All das sind Wahrheiten über Gott. Und bei der Wahrheit ist es ja immer so, die entfaltet ihre Macht und ihre Kraft, wenn man sie ausspricht. Eine Wahrheit, die nicht ausgesprochen wird, ist eigentlich keine Wahrheit. Ja, sie ist irgendwie da, ja, aber sie ist eine verborgen. Ja, gut, sie ist trotzdem wahr. Aber sie entfaltet plötzlich Kraft, wenn man eine Wahrheit beim Namen nennt, wenn man Wahrheit ausspricht. Und deswegen tun wir das in Lobpreis und Anbetung, dass wir die Wahrheit über Gott sagen. Und gleichzeitig sagen wir auch die Wahrheit über uns, dass wir sagen, wir sind Sünder, aber auch Kinder. Sünder und Kinder. Gottes Geist gibt unserem Geist Zeugnis, dass wir Gottes Kinder sind. Die Wahrheit über uns ist, wir sind eben nicht so, wie wir sein sollten. Wir sind nicht so, wie Gott uns eigentlich gedacht hat. Da ist so vieles an uns, was schwach ist, wo wir nicht wissen, was wir beten sollen, wo wir vielleicht viel Falsches gemacht haben, wo wir nur halb fertig sind und halb da, wo wir eigentlich sein wollen. Aber das ist die Wahrheit. Aber es gibt noch diese andere Wahrheit, dass Gott sagt, du bist trotzdem mein Kind und ich habe dich trotzdem lieb. Und Anbetung heißt eben, diese Wahrheiten auszusprechen. Und wenn wir jetzt kommen und Gott anbeten und unsere Lieder zusammen singen und unsere Herzen auf Gott ausrichten, dann ist immer wieder diese Frage da, führt uns das in die Wahrheit? Sprechen wir hier Wahrheiten aus? Oder geht es uns mehr so um so ein Gefühl des Wohlfühlens, ach, schöne Musik heute wieder, oder schöne Melodie, oder es wird mir warm ums Herz. Die Prediger kann sich um die Wahrheit kümmern, Lobpreis ist mehr so was fürs Herz. Ja. Es hat mal jemand gesagt, wenn ich in eine Gemeinde komme, dann sage ich zu der Gemeinde, zeig mir deine Lobpreiszeiten und ich zeig mir, was deine Theologie ist. Und ich glaube, da ist viel Wahres dran, dass wir manchmal viel deutlicher sagen, was wir eigentlich glauben in den Liedern, die wir singen, als in dem, was der Pastor predigt. Alex kann sich, glaube ich, hier die Hucke voll predigen. Die Lieder sind irgendwie doch dauerhafter als viele gute Gedanken, die man von hier vorne so inklusive mir auch äußert. Ja? Und deswegen ist es, glaube ich, wichtig zu gucken, was singen wir da eigentlich? Was sagen wir über Gott? Was prägt uns? Was sind die Lieder, die uns einfallen, wenn wir über Gott reden? Was wir wirklich glauben, zeigt sich sehr oft in unseren Liedern. Deswegen ist Wahrheit eine ganz wichtige Windrichtung, Ausrichtung für unsere Anbetung. Aber dazu gehört eben auch diese zweite Richtung, die Liebe. Die Liebe, die in der Bibel sehr oft mit Wahrheit zusammengebracht wird. Und die habe ich mal hier unten an die Südseite der Windrose gesetzt. Auch das ist wichtig in unserer Anbetung. Eine Anbetung, die nur wahr ist, aber wo keine Liebe da ist, kann auch sehr schnell sehr trocken werden, sehr theoretisch. Und auch das sagt Paulus hier im Römer 8, denn welche der Geist Gottes treibt, die sind Gottes Kinder. Denn ihr habt nicht einen Geist von Knechten empfangen, dass ihr euch fürchten müsstet, sondern ihr habt den Geist von kleinen Kindern empfangen, durch den wir rufen, Abba, lieber Vater. Hier ist dieses schöne, beliebte Wort Abba, gestern war ja auch Eurovision Song Contest und da denkt man ja auch an ABBA oft. Ja, das ist aber ein anderes ABBA. Aber das ist das biblische ABBA, ja, wo man zu Gott lieber Vater sagt. Und wo mehr ist als nur Wahrheit. Wenn man Kinder fragt, ja, sag mir mal die Wahrheit über deinen Vater, und dann kriegt man meistens keine philosophische Erklärung über die Eigenschaften des Vaters und ja, und über seine physikalische Zusammensetzung, sondern da ist einfach nur, ich hab den lieb und er hat mich lieb. So, mehr weiß ich auch nicht. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass wir in der Anbetung auch diese Ebene drin haben. Dass wir nicht nur unsere Anbetung von den Inhalten her verstehen, sondern eben auch von dieser Liebesbeziehung her. Das ist nicht nur eine abstrakte Wahrheit. Und manchmal ist Liebe mit ganz wenig Worten ausgedrückt. Es gibt diese berühmten drei Worte, die man so schwer über die Lippen bringt, die aber manchmal sehr viel mehr aussagen als ganze Bücher. Und es gibt auch Leute, die ein bisschen herabschätzend auf manches Lobpreislied runterblicken, weil sie sagen, ach, da ist so wenig theologische Tiefe drin, so wenig Text. Früher hatten wir noch Lieder mit 12 Strophen und jetzt singen wir immer dieselben 3 Zeilen. Ja? Aber wenn in den 3 Zeilen Liebe drinsteckt, dann kann das manchmal viel mehr wert sein als 12 Strophen Theologie. Ja? Wobei beides wichtig ist, deswegen haben wir es ja beides auf dem Kompass. Der neutestamentliche Begriff für Anbetung hat sehr viel mit dieser innigen Liebesbeziehungen zu tun. Ihr habt das sicher schon mal gehört, der Begriff im Griechischen proskyneo, der eine doppelte Bedeutung hat. Einmal ist es eine Geste, proskyneo heißt, ich werfe mich vor jemanden flach auf den Boden nieder, breite meine Arme aus und sage so zum Beispiel dem König, der vor mir sitzt, ja, mein ganzes Leben gehört dir, ich bin dir ganz ausgeliefert, du bist der Herr, ich bin nicht der Herr, mein Leben gehört dir, das ist ganz, ganz viel Wahrheit. Aber in dem Wort steckt noch mehr. Proskyneo heißt nämlich auch, wenn man es von der Wortbedeutung her nimmt, nach vorne kommen, um zu küssen. Nach vorne kommen, um zu küssen. Und da ist eine ganz intime Begegnung drin. Und wenn wir dieses Wort weiterverfolgen ins Alte Testament, dann finden wir ganz viele Geschichten, wo das nicht nur in der Anbetung gegenüber Gott passiert, sondern zwischen Menschen. Und wo dieses Wort gebraucht wird für eine Begegnung zwischen Menschen, wo der eine sich vor dem anderen so in den Staub wirft und sagt, ich habe mein Leben verwirkt, oder irgendwie so sich völlig hingibt dem anderen. Und dann heißt es immer, der andere ging auf ihn zu, hob ihn hoch, nahm ihn in die Arme und küsste ihn. Und diese Doppelheit von Wahrheit über mich und über den anderen, aber auch Begegnung, steckt in dem biblischen Wort für Anbetung drin. Und vielleicht am zentralsten in der einen Geschichte, die Jesus erzählt, über unsere Begegnung mit dem Vater. Die berühmte Geschichte vom verlorenen Sohn, wo der Sohn sich aufmacht aus der Ferne von Gott, zunächst mal einsieht die Wahrheit über sich und die Wahrheit über seinen Vater. Vater, ich habe gesündigt vor dem Himmel und der Erde und ich bin nicht mehr wert, dass ich dein Sohn heiße. Aber es bleibt nicht bei dieser Einsicht der Wahrheit, sondern er geht zurück zu seinem Vater, und dann heißt es, der Vater aber sah ihn von Ferne, rannte auf ihn zu, nahm ihn in den Arm und küsste ihn. Und das ist die Begegnung, die Gott beschreibt, die Jesus beschreibt für unsere Begegnung mit Gott. Und das ist das, was ich mir wünsche in jeder Anbetungszeit, dass das passiert, diese Begegnung der Liebe. Und das ist so eine Frage, führt unsere Anbetung in diese liebenden Arme des Vaters? Ist diese Liebe da drin in dem, was wir singen und sagen in der Anbetung? Passiert da Nähe zu Gott und Begegnung, oder singen wir nur eine Reihe von schönen und wichtigen biblischen Wahrheiten herunter? Ich persönlich muss sagen, ich bin ja eher so ein Kopfmensch, dann eben auch mal irgendwann beschlossen, Theologie zu studieren, und weil ich das alles unheimlich interessant fand und so. Ich bin auch so zum Glauben gekommen, dass ich Bergpredigt gelesen habe und dachte, alles, was der Jesus da lehrt, finde ich total wichtig und interessant, und das mit dem Kreuz, das fand ich auch sehr logisch und so. Und dann kam ich in eine Gemeinde im Studium, die sangen so Lobpreislieder, ja? Ich lieb dich, Herr, keiner ist wie du, und ich dachte, was ist das denn, ja? So rede ich aber nicht mit Gott. Das ist auch irgendwie komisch. Ja? Ich liebe dich, zu Gott zu sagen. Ja? Das war für mich eine echte Überwindung. Und ich glaube, es geht heute vielen Leuten immer noch so, wenn sie so unsere Lieder hören, dass sie denken, komisch eigentlich, so redet man doch nicht mit Gott. Ich habe nicht dieses Gefühl der Liebe. Und jetzt hätte ich natürlich sagen können, ach ja, so ein Typ bin ich halt nicht, dann singe ich halt die anderen Lieder. Aber für mich war das ein Lernweg. Ich habe gesagt, ich möchte das auch haben, was die anderen hier haben. Ich möchte diese Liebe entdecken. Und es war sehr schwer. Ich musste da richtig an mir arbeiten, mich selber überwinden, auch meine Angst überwinden, meine Steifheit, meine Verklemmtheit, ja, und zu sagen, ja, die Bibel redet dauernd davon, dass wir Gott lieben. Warum soll ich denn sagen, ich kann das nicht, ich will das nicht? Und dann habe ich das langsam gelernt. Heute tue ich es sehr, sehr gerne und singe gerne Liebeslieder für Gott. Ich glaube, dass man in diesem Sinne auch lieben lernen kann. Manchmal heißt das, dass man sich selber überwindet. Manchmal heißt das aber auch, dass man Gottes Liebe an sich ranlassen muss. Manchen von uns fällt es auch schwer, über Gottes Liebe oder Liebe zu Gott zu singen, weil sie selber nicht Liebe empfangen können. Weil sie sagen, mich liebt ja auch keiner, warum soll ich Gott lieben? Oder ich bin nicht liebenswürdig, warum sollte Gott mich lieben? Ich glaube, dass ein Schlüssel ist, dass wenn wir Liebe annehmen können, dann fällt es uns auch leichter, Liebe auszudrücken. Eine dritte Windrichtung, die, jetzt habe ich leider die Reihenfolge verbaselt, das ist aber wahrscheinlich meine Schuld. Genau, auf der rechten Seite, das ist die Kraft. Die Kraft, die in der Anbetung steckt. Wem von euch vielleicht die Wahrheit zu abstrakt ist und die Liebe zu schmalzig, ja, dem gefällt das vielleicht. Da ist Power, wenn wir Gott anbeten. In der Anbetung Gottes liegt eine Kraft zur Veränderung, eine Kraft zur Überwindung. Und auch das beschreibt Paulus in Römer 8. Er schreibt erst von der Schwachheit, dass wir schwach sind, aber dass Gottes Geist in uns wirkt, uns vertritt. Dann redet er über das Seufzen der ganzen Kreatur, die leidet und sich sehnt nach der Erlösung. Und dann sagt er, der Geist hilft unserer Schwachheit auf. Und dann kommt in Römer 8, 31 bis 39 der große Siegesgesang der Überwinder. Was wollen wir nun hierzu sagen? Ist Gott für uns? Wer kann wider uns sein? Der auch seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern hat ihn für uns alle dahin gegeben. Wie sollte er uns mit ihm nicht alles schenken? Wer will die Auserwählten Gottes beschuldigen? Gott ist hier, der gerecht macht. Wer will uns verdammen? Christus Jesus ist hier, der gestorben ist. Ja, vielmehr, der auch auferweckt ist, der zur Rechten Gottes ist und uns vertritt. Wer will uns scheiden von der Liebe Christi? Trübsal oder Angst oder Verfolgung oder Hunger oder Blöße oder Gefahr oder Schwert? Wie geschrieben steht, um deinetwillen werden wir getötet, den ganzen Tag. Wir sind geachtet wie Schlachtschafe. Und jetzt kommt der Kernsatz. Aber in allem dem überwinden wir weit durch den, der uns geliebt hat. Durch die Liebe kommt die Kraft. In all dem überwinden wir durch den, der uns geliebt hat. Denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes noch eine andere Kreatur uns scheiden kann von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Wir sind mehr als Überwinder durch den Geist, der in uns ist. Und ich glaube, unsere Anbetung ist oder sollte zumindest ein Ausdruck dieser Kraft und dieses Sieges sein. Wenn wir in die Bibel gucken, dann finden wir an vielen Stellen Berichte davon, wie Anbetung Kraft entfaltet und wirklich etwas verändert. Zum Beispiel in der ersten Gemeinde, Apostelgeschichte 4, ab Vers 24, da waren die zusammen und haben einen Bericht gehört, so wie wir eben Zeugnisse von dem, was Gott getan hat. Und dann heißt es, als sie das hörten, erhoben sie ihre Stimme einmütig zu Gott und sprachen, vermutlich sangen sie auch, aber sie sprachen auch, Herr, du hast Himmel und Erde und das Meer und alles, was darin ist, gemacht. Du hast durch den Heiligen Geist, durch den Mund unseres Vaters Davids, deines Knechtes gesagt, warum toben die Heiden und die Völker nehmen sich vor, was umsonst ist. Die Könige der Erden treten zusammen und die Fürsten versammeln sich wieder den Herrn und seinen Christus. Das war ein Zitat aus dem Psalm. Jetzt sagen sie, wahrhaftig, sie haben sich versammelt in dieser Stadt gegen deinen heiligen Knecht Jesus, den du gesalbt hast. Herodes und Pilatus mit den Heiden und den Stämmen Israels zu tun, was deine Hand und dein Ratschluss zuvor bestimmt hatten. Und nun, Herr, sieh an ihr Drohen und gib deinen Knechten mit allem Freimut zu reden dein Wort. Strecke deine Hand aus, lass Heilungen, Zeichen und Wunder geschehen durch den Namen deines heiligen Knechtes Jesus. Und dann, als sie gebetet hatten, erbebte die Stätte, wo sie versammelt waren. Und sie wurden alle vom Heiligen Geist erfüllt und redeten das Wort Gottes mit Freimut. Und dieses Wort Freimut klingt auch immer ein bisschen sehr theoretisch. Das ist auch mit Kraft, mit Power. Heilungen, Zeichen und Wunder in der ersten Gemeinde, aber auch im Alten Testament, zum Beispiel die Geschichte von David und Saul. Saul, der immer wieder von bösen Geistern geplagt wurde. Und dann kommt David und singt Lobpreislieder für ihn auf seiner Harfe und dann werden die bösen Geister vertrieben. Oder diese schöne Geschichte von König Josaphat und dem Kampf gegen die Moabiter. 2. Chronik 20. Eine Kriegsgeschichte, die aber ganz ungewöhnlich ist. Ich lese mal kurze Auszüge davon. Also ihr kennt das immer, in Jerusalem waren die Könige von Israel und dann gab es die Nachbarvölker, in diesem Fall die Moabiter, die Ammoniter und die Meuniter und sie kamen, um gegen Josaphat zu kämpfen. Und man kam und sagte zu Josaphat, es kommt eine große Menge von jenseits des Salzmeeres, also von jenseits des Toten Meeres. Und sie sind schon in der Nähe. Und dann heißt es, Josaphat aber fürchtete sich und richtete sein Angesicht darauf, den Herrn zu suchen. Den Herrn suchen. Und er ließ in ganz Juda ein Fasten ausrufen. Und Juda kam zusammen, den Herrn zu suchen. Aus allen Städten Judas kamen sie, den Herrn zu suchen. Dann haben sie so eine Versammlung und der König tritt für die Versammlung, betet und sagt zu Gott, du bist doch unser Herrscher, du bist doch unser Vater. Warum kannst du uns nicht helfen? Du hast das doch schon oft gemacht in der Geschichte. Und dann sagt er wieder am Ende, denn in uns ist keine Kraft gegen dieses große Heer, das gegen uns kommt. Wir wissen nicht, was wir tun sollen, sondern unsere Augen sehen nach dir. Klingt das irgendwie bekannt für euch? Denn in uns ist keine Kraft, wir wissen nicht, was wir tun sollen. Das ist fast das Gleiche, was Paulus sagt. Und ganz Juda stand vor dem Herrn mit seinen alten Frauen und Kindern. Die wurden damals nicht rausgeschickt, standen mit dabei. Aber der Geist des Herrn kam mitten in der Gemeinde auf Jahasiel, den Sohn Sechajas, des Sohnes Benajas, jetzt kommt die lange Liste, des Sohnes, den Leviten aus den Söhnen Asaf. Das ist doch wichtig, weil die Söhne Asaf waren immer die Musiker. Also jetzt kommt ein Musiker und spricht, merkt auf, ganz Juda und ihr Einwohner von Jerusalem und auch du, König Josaphat, so spricht der Herr zu euch, ihr sollt euch nicht fürchten, nicht verzagen vor diesem großen Heer, denn nicht ihr kämpft, sondern Gott. Morgen sollt ihr gegen sie herabziehen. Aber nicht ihr werdet dabei kämpfen, tretet nur hin und seht die Hilfe des Herrn. Fürchtet euch nicht, verzagt nicht. So, und dann heißt es, dann beugte sich Josaphat mit seinem Antlitz zur Erde. Ganz Juda und die Einwohner von Jerusalem fielen vor dem Herrn nieder und beteten den Herrn an. Also erst beten sie an, um den Herrn zu suchen, dann antwortet der Herr in der Anbetung, also prophetische Worte. Und dann beten sie den Herrn an als Dank dafür, dass er zu ihnen gesprochen hat. Und dann machen sie sich am nächsten Morgen früh auf und ziehen also in die Schlacht. Und dann heißt es, der König beriet sich mit dem Volk und bestellte Sänger für den Herrn, dass sie in heiligem Schmuck Loblieder singen und vor den Kriegsleuten herzögen und sprachen, dankt dem Herrn, denn seine Barmherzigkeit währet ewiglich. Also die Schlachtordnung wird umgestellt, ja? Nicht die Krieger ziehen in den Kampf, sondern die Sänger in die erste Reihe und die kommen, singen also da ihre Lobpreislieder. Keyboarder hatten damals das Problem, die konnten natürlich das nicht tragen, aber die Gitarristen, Trommler und so, die waren wahrscheinlich dabei. So, ne? Und dann gehen die also in den Kampf und singen da ihre Lobpreislieder vorneweg und dann heißt es, als sie anfingen mit Danken und Loben, ließ der Herr einen Hinterhalt kommen über die Ammoniter und Moabiter und sie wurden geschlagen. Also es kommt gar nicht zum Kampf hier, sondern schon allein durch diese Kraft des Lobpreises, das wird da noch beschrieben, da gibt es irgendwie eine Verwirrung, die kommen dann untereinander, bekämpfen die sich und so. Also die Israeliten brauchen gar nicht zu kämpfen, die haben nur gelobpreist und dann sind die Feinde also geschlagen worden und lagen da, also das wird da etwas brutal beschrieben, lagen da also verstreut herum. Und die haben sich, Israeliten haben sich gewundert und haben gedacht, das muss wohl vom Herrn sein. Am vierten Tage aber kamen sie zusammen im Lobetal, denn dort lobten sie den Herrn. Daher heißt die Stätte Lobetal bis auf diesen Tag. Also ein Lobpreistal in Israel. So kehrte jedermann wieder zurück nach Jerusalem mit Freuden, denn der Herr hatte ihnen Freude gegeben an ihren Feinden. Und sie zogen in Jerusalem ein mit Psaltern, Harfen und Trompeten zum Hause des Herrn. Und der Schrecken Gottes kam über alle Königreiche der Länder, als sie hörten, dass der Herr gegen die Feinde Israels gestritten hatte. Also hatte das Königreich Josaphats Frieden und sein Gott gab ihm Ruhe. Also, das ist meine Geschichte. Ich weiß nicht, ob ihr sie schon so gut kanntet, aber ich habe gedacht, man muss sie ab und zu mal wieder lesen. Man zitiert sie oft, aber man muss sich das mal im Original nochmal anhören. Ist das ein gutes Bild für das, was wir im Lobpreis erleben? Ist diese Power in unserem Lobpreis, erleben wir das, dass Gott so klar hineinspricht, auch durch Propheten, die dann zu uns das sagen, was Gott sagen will, uns Richtung geben und dass die Feinde vertrieben werden? Also wir wollen ja nicht, dass die Leute hier alle dann wie geschlachtet herumliegen, aber ich erinnere mich an Zeiten in Gottesdiensten, also sei es in Wetzlar, in der Ansgar-Kirche oder auch in anderen Gemeinden hier und dort, auch hier in Marburg und anderswo, wo wir Gottesdienste hatten, wo wirklich die Leute verstreut im Raum herumlagen, weil der Herr an ihnen gewirkt hat und man musste dann die Stühle beiseite räumen, ja, um Platz zu schaffen dafür. Und das sah manchmal so ein bisschen aus wie auf dem Schlachtfeld, aber in einer guten Weise, weil die waren ja alle noch lebendig. Und diese Kraft, glaube ich, ist manchmal uns verloren gegangen im Lobpreis. Oder wir strecken uns danach nicht mehr so aus, dass wir denken, ach, Lobpreis ist ja schön, Lobpreis ist ja auch richtig, es macht Spaß, es rockt, es groovt, heute hat mir es wieder mehr gefallen oder weniger. So manchmal wie beim Eurovision Song Contest, ein Lied reiht sich an das nächste und so, und am Ende sagt man dann 12 Punkte mal heute oder nur 3 Punkte, je nachdem, wie gut die das gemacht haben. Ja. Aber diese Kraft, die im Lobpreis steckt, die wollen wir, die Heilungen, die Zeichen, die Wunder. Und die Frage ist, singen wir davon, haben wir auch Lieder, die das ausdrücken? Lieder, die vom Sieg Gottes handeln. Früher gab es das ja viel, ne? Also bei Luther zum Beispiel, eine feste Burg ist unser Gott, eine gute Wehr und Waffen. Wir sind da heute ein bisschen zurückhaltender, das hat aber auch was natürlich mit unserer Umwelt zu tun. Wenn wir da zu viel von Waffen singen, dann würden wir das auch nicht so gut verstehen, glaube ich, oder auch leicht missverstehen. Aber ich glaube, von der Kraft Gottes, vom Sieg Gottes, könnten wir öfter singen. Und wer jetzt denkt, das ist halt so ein Männerding mit dem Kämpfen und dem Siegen und so, der sei eines Besseren belehrt. Das erste Lobpreislied in der Bibel ist ein Siegeslied, angeführt von Miriam, der Schwester von Mose. Und das zweite und eins, was wenig später kommt, ist das von Deborah. Also da waren die Frauen auch vorneweg. Jetzt komme ich aber zu der vierten Windrichtung, und das ist die Freiheit. Die Freiheit. Wem das mit der Kraft vielleicht auch so ein bisschen zu massiv war, ja, der kann jetzt in die andere Richtung laufen und sagen, das ist auch etwas, was wir im Lobpreis finden, nämlich, dass Gott uns freisetzt. Das ist Paulus ganz wichtig. Am Anfang vom Römer 8 sagt er, so gibt es nun keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind, denn das Gesetz des Geistes, der lebendig macht in Christus Jesus, hat dich frei gemacht von dem Gesetz der Sünde und des Todes. Oder dann auch im Vers 14, den ich eben schon gelesen habe, denn die der Geist Gottes antreibt, die sind Gottes Kinder. Denn ihr habt nicht den Geist von Knechten empfangen, dass ihr euch abermals fürchten müsstet, sondern ihr habt den Geist von Kindern empfangen. Ich habe das eben auf die Liebe hinausgelegt, aber es gilt auch für die Freiheit. Wir sind nicht Knechte, sondern Kinder. Das heißt, freie Kinder Gottes. Und dann geht es weiter, Römer 8, Vers 21. Denn auch die ganze Schöpfung wird frei werden von der Knechtschaft der Vergänglichkeit zu der herrlichen Freiheit der Kinder Gottes. Wir sind nicht Knechte, sondern wir sind Kinder. Und ich glaube, deswegen sollte unser Lobpreis auch immer diese Freiheit atmen. Wahrheit, das ist ja so ein sehr tiefer Begriff. Ja? Und Liebe, das ist ja auch ein sehr intimer Begriff. Und die Kraft, das ist so was sehr Starkes. Freiheit, das ist mehr so der Wind der Leichtigkeit, der Fröhlichkeit, der Freude, des Feierns. Wir jubeln. Heute ist ja auch der Sonntag Jubilate, das passt ganz gut, der Lobpreissonntag, dass wir mal tanzen, dass wir mal aus uns rausgehen. Und manchmal habe ich den Eindruck, unser Lobpreis ist manchmal ein bisschen sehr schwer und sehr ernst und ist auch alles sehr wichtig. Aber manchmal muss man auch mal tanzen und sich freuen. Und ich habe einige Lobpreisleiter, die schon gehört jetzt, die sagen, in letzter Zeit haben wir diese Lieder nicht mehr. Also man guckt immer auf jeder neuen CD, aber es gibt so wenig Lieder, zu denen man richtig schön tanzen und jubeln und sich freuen kann. Früher, als man so Folk-Stil noch hatte, da ging das dann mehr. Da hat man immer so lei, 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 lei und so. Und jetzt hat man natürlich, man hat jetzt Hillsong, da kann man so Stadion-Tanz machen. Aber es ist auch eine andere Art von Tanz. Ne? So. Also manchmal täte uns das, glaube ich, auch gut. Also, die vier Windrichtungen, ich komme so langsam in die Schlussrunde. Ich glaube, dass es wichtig ist, dass wir uns immer mal wieder auf der Landkarte orientieren und fragen, wohin wollen wir uns eigentlich bewegen? Wohin bewegen wir uns eigentlich? Wo gibt es vielleicht noch Ecken und Spielraum, die wir nicht so wirklich ausnutzen, weil das eine Ecke ist, die uns nicht so vertraut ist? Oder haben wir uns vielleicht in einer bestimmten Ecke festgefahren, dass wir sagen, ja, das ist so unsere Ecke, da fühlen wir uns wohl. Das hat ja auch was mit Persönlichkeit zu tun. Ja? Wenn ihr mal überlegt, vielleicht sagt ihr, ja, ich bin mehr so ein Typ für die Wahrheit, ich mag das, ja, mit der Wahrheit, so diese Liebe und so, das liegt mir nicht so und so. Und andere sind so mehr so die Liebestypen, die zerfließen so in allem, was irgendwie Liebe ist, und finden das mit der Wahrheit so ein bisschen angstmachend. Und ich glaube, manchmal haben Gemeinden auch so einen Typ, so ihren Typ, ja, wo man sagt, manche Gemeinden sind halt mehr so, manche mehr so. Zum Beispiel, wenn man jetzt in die klassische Landeskirche geht, wo ich eigentlich herkomme, und die Lieder sich anschaut, dann sind die immer sehr, sehr wahrheitslastig. Ja? Man findet wenig Ausdrücke der Liebe Gottes, wenig Wärme, wenig Intimität mit Gott. Und wenn man in eine Vineyard-Gemeinde geht, dann findet man unheimlich viele Lieder, wo es um das Vaterherz Gottes geht und die Liebe Gottes und so. Und wenn du wieder in eine andere Gemeinde gehst, dann singt man vom Sieg und von der Kraft und von der Power und von Überwinden und so und dem geistlichen Kampf und so. Und früher war das auch mal so, das konntest du schön richtig nach Musikverlagen sortieren. Du wusstest genau, wenn die CD aus dem Verlag kommt, dann hat sie ganz viel mit Liebe und Vater und Herz und sowas zu tun. Und bei dem Verlag war das mehr so Sieg und Kampf und so. Und das hat sich ein bisschen inzwischen aufgeweicht. Und ich glaube, wir müssen vorsichtig sein, weil solche Vorlieben und Veranlagungen, die können uns auch ziemlich festlegen und dann auch zu einem Selbstläufer werden. Und deswegen habe ich hier mal gesagt oder nochmal versucht zu zeigen, in der Mitte dieser Windrose entsteht eigentlich ein Kreuz, wenn wir zur Mitte her denken. Denn die Gefahr ist, dass wir diese vier Richtungen in sich selbst so ein bisschen sich verselbstständigen, ja? Dass die zum Selbstläufer werden und wir sagen, ich möchte gerne Wahrheit oder ich suche die Liebe. Und plötzlich wird aus der Anbetung Götzendienst. Ich glaube, der Götzendienst ist so der direkte Nachbar der Anbetung. Und wenn wir nicht mehr Jesus in den Mittelpunkt stellen, sondern diese Werte, dann werden sie plötzlich zum Götzen. Wenn ich zum Beispiel die Wahrheit verabsolutiere ohne die Liebe, dann wird es zur Besserwisserei, ja, zur theologischen Spitzfindigkeit. Dann bete ich meine eigene Kompetenz an, aber nicht mehr die Wahrheit Gottes. Und wenn ich die Liebe habe ohne Wahrheit, dann wird das sehr leicht zu so einer Gefühlsduselei, wo ich sage, ach, ich will mich wohlfühlen und so, aber lieber nicht die Wahrheit über mich wissen und ist mir auch nicht so wichtig alles. Wenn ich die Kraft Gottes suche, ohne die Freiheit Gottes, dann wird das sehr leicht zu einem Zwang. Ich weiß nicht, ob ihr solche Gemeinden auch kennt, wo man den Eindruck hat, wow, hier ist ganz viel Power, aber ich fühle mich auch eingeengt. Ja? Und deswegen ist die Freiheit wichtig. Dann gibt es andere Gemeinden, da hast du unheimlich viel Freiheit und alles ist erlaubt und alles ist möglich und ach, wir sind so frei und feiern und sind fröhlich und so, aber es fehlt irgendwie die Power. Es fehlt irgendwie die Kraft und es treibt so in die Oberflächlichkeit und Beliebigkeit. Und deswegen ist es, glaube ich, wichtig, dass wir immer wieder den Weg zur Mitte finden. In der Mitte dieser Windrose steht das Kreuz. Wenn wir uns vom Kreuz wegbewegen, dann werden diese Dinge zum Götzen. Aber wenn wir uns zum Kreuz hinbewegen, dann finden wir in Jesus das, worum es wirklich geht. Also zum Beispiel, ja, die Wahrheit des Kreuzes ist anders als die Wahrheit der Welt. Paulus sagt das. Ja. Das Kreuz ist Torheit für die Griechen, aber für uns ist es Gottes Kraft. Ja, das ist eine andere Art der Wahrheit. Das ist nicht die Logik dieser Welt, sondern da, wo sich Gottes Liebe zeigt. Gottes Wahrheit ist nicht gnadenlos und lieblos, sondern im Gegenteil. Johannes sagt, an dieser Stelle sahen wir sein Angesicht voller Gnade, Liebe und Wahrheit. Und gleichzeitig ist am Kreuz Gottes Version von Liebe. Und das ist eben keine Gefühlsduselei und so irgendwie Emotionalität, sondern es ist eine harte, hart erkämpfte Liebe. Eine Liebe, die was kostet. Eine Liebe, die sich selbst gegeben hat, eine teure Liebe, die nicht die Augen vor der Wahrheit verschließt. Und gleichzeitig ist das Kreuz auch Gottes Definition von Kraft. Und das ist eben gerade nicht der Sieg der Starken und der Sieg der Helden und so und ach, wie stark sind wir in Gott, sondern es ist die Überwindung durch die Schwäche. Da, wo Jesus leidet und den Tod, den Weg des Todes geht, den Weg der Niedrigkeit, da wird die Macht des Todes zerbrochen. Das ist der eigentliche Sieg. Und deswegen sagt Paulus ja auch, es ist nicht unsere Kraft, sondern es ist Gottes Kraft in uns. Lass dir an meiner Gnade genügen, denn seine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Und gleichzeitig ist das Kreuz auch Gottes Version von Freiheit. Und das ist nicht einfach nur diese Beliebigkeit, ach, ich kann machen, was ich will, ich bin ja so frei und so, sondern es ist der Ort, wo wir freigekauft sind, wo der Schuldbrief am Kreuz hängt. Und es ist die Freiheit eines Gefangenen, der aus dem Kerker tritt und sagt, ha, ich bin frei. Das ist was anderes als so eine Partystimmung und so, ich kann machen, was ich will. Vielleicht sieht man es an der Geschichte vom verlorenen Sohn am besten. Der hat die Freiheit gesucht, irgendwie da in dem fremden Land und hat gedacht, oh, wenn ich von zu Hause weglaufe, dann bin ich wirklich frei. Und wo hat er sich gefunden? Als Sklave von einem Schweinebesitzer. Und dann geht er zurück nach Hause und findet da die eigentliche Freiheit. Ich glaube, das ist die Freiheit des Kreuzes. Und deswegen glaube ich, dass hier am Kreuz, wenn wir zum Kreuz hin denken, die Götzen entmachtet werden. Zum Schluss zwei kurze Gedanken. Ich glaube, wenn wir in diesen Windrichtungen denken, dann kann es das sehr helfen zu gucken, wo führt uns eigentlich unsere Lobpreis hin, unsere Anbetung? Welche von diesen Windrichtungen ist da? Und da gibt es zwei Gefahren. Das eine ist die Gefahr der ängstlichen Ausgeglichenheit, dass man denkt, oh ja, wenn das alles so ist, dann muss ich ja immer schön proportional das alles irgendwie haben und gucken, dass ich alles verbinde, am besten vier Lieder von jedem so ein bisschen und so. Aber das ist es gerade nicht, weil das führt zu einer totalen Starre und Unbeweglichkeit. zum Stillstand, zum Einfrieren, sondern worum es geht, sind Windrichtungen, wo Gottes Geist weht und er weht, wo er will. Und die Idee ist, dass du natürlich mal in die Richtung und mal in die und dass du das wirklich alles ausnutzt und dich bewegen lässt dahin, wo Gott gerade da ist. Aber vielleicht guckst, ja, wo möchte Gott dich denn mal hinführen auf dieser Landkarte? Ich weiß nicht, wer von euch segelt. Beim Segeln ist ja das Spannende, dass du nie genau dahin segeln kannst, wo der Wind herkommt. Das geht nicht vom Segel her. Ja? Und da gibt es diese Idee des Kreuzens. Passt ja auch zum Kreuz. Ja? Du musst also immer in die eine Richtung und dann wendest du und gehst in die andere Richtung und wieder hin und her. Dann musst du mal so rumbiegen und so. Und dann kommst du dahin, wo der Wind eigentlich herkommt. Aber so, indem du sozusagen immer am Wind entlang so hin und her gehst und so. Und dann schließlich der Richtung Gottes folgst. Und das ist, glaube ich, das, was Gott hier will. Und die zweite Gefahr ist die Gefahr der Selbstfestlegung. Dass wir so vom Typ her denken und sagen, ach ja, ich bin halt mehr da unten, lass die anderen mal das da oben machen. Ja? Oder wir als Gemeinde, naja, das ist so unser Schwerpunkt. Ja? Und ich glaube, die Einladung von Gott ist gerade, dass du rauskommst aus deiner Ecke und sagst, wenn du jemand bist, der wieder so ein Typ ist, mehr so ein Kopfmensch, ja, und der es immer um die Wahrheit geht, dann komm da raus aus dieser Ecke, lass dich bewegen von Gottes Geist, öffne dich für die Liebe Gottes, für die Kraft Gottes, für die Freiheit Gottes. Und wenn du so ein Typ bist, ja, der irgendwie die Freiheit liebt und ach, komm mir nur nicht zu nahe und Hauptsache es geht mir gut und so, ja, dann lass dich ein auf die Kraft Gottes, auf seine Power in deinem Leben. Lass dich ein auf die Liebe Gottes, die Intimität einer Beziehung. Und so weiter, ja. Je nachdem, man könnte die anderen vier noch durchgehen, das will ich aber jetzt gar nicht. Beweg dich aus deiner Ecke raus und das Schöne ist, dass du dich nicht selbst bewegen musst, sondern Gottes Geist dich bewegt. Damit haben wir ja angefangen. Ich habe eben vom Segeln geredet. Da geht es ja darum, dass Gottes Geist es ist, der uns vorwärts bringt in die Richtung, die er will. Und deswegen lese ich noch zum Abschluss die Verse, die ich am Anfang gelesen habe. Desgleichen hilft auch der Geist unserer Schwachheit auf, denn wir wissen nicht, was wir beten sollen, wie es sich gebührt. Aber der Geist selbst vertritt uns mit unaussprechlichem Seufzen. Und der die Herzen erforscht, der weiß, in welche Richtung des Geistes Sinn gerichtet ist. Lass uns zum Abschluss noch beten und das Lobpreisteam kann ja vielleicht schon kommen und uns dann in ein Lied mitnehmen. Jesus, danke, dass du der Richtunggeber bist. Danke, dass du deinen Geist sendest. Um unsere Herzen zu bewegen. Ja, du siehst, wo wir vielleicht festgefahren sind, wo wir stillstehen, wo wir in einer Ecke sind, wo wir den Mut verloren haben, uns zu bewegen und uns bewegen zu lassen. Ja, wir wollen einfach darum beten, dass dein Geist in unser Leben hineinweht und uns bewegt, wo auch immer wir sind. Dass du uns auf deine Wege bringst, auch in unserer Anbetung, immer wieder neue Aspekte von dir zu entdecken. Danke, dass du der Ursprung der Wahrheit bist und der Liebe und der Kraft und der Freiheit, dass wir das alles bei dir finden und wir beten um das Wirken deines Heiligen Geistes. Danke, dass du uns zu deinen Kindern machst. Danke, dass du uns mit dir auf den Weg nimmst und dass wir rufen können, aber lieber Vater. Amen.